wir und wie wir unseren Reitsport ausüben, dass das auf den Kriterien beruht, dass wir uns immer vor Augen halten, dass das Wohl und die Gesundheit des Pferdes immer an erster Stelle steht, immer Prio 1. Und deswegen, glaube ich, können wir auch mit reingesessen sagen, dass wir deswegen den Reitsport an sich nicht als kritisch betrachten.
So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Powwow Podcasts. Die letzte in der zweiten Staffel, denn nächste Woche Donnerstag am 18.09. ist unser Festival in Düsseldorf in den Rheinterrassen. Es gibt noch Tickets, Link ist in den Shownotes, also kauft da gerne noch was. Und zu Gast sind zwei ganz besondere Gäste, wie ich finde, die sind auch nächste Woche beim Festival, nämlich Alina Dibowski und Kaya Thomsen. Beides Vielseitigkeitsreiterinnen, Anfang, Mitte 20, also im Nachwuchs, haben in dem Juniorenbereich vor allem ein bisschen was gewonnen und erzählen jetzt im Podcast, wie es ist, in so einer, ich sage jetzt mal, Reitsportdynastie auch groß zu werden. Die Familien, beide Väter waren witzigerweise auch zusammen bei den Olympischen Spielen, erzählen ganz viele interessante Sachen über den Reitsport, den ich nicht kannte, weil ich eigentlich immer nur mitkriege, wenn irgendwelche Goldmedaillen bei Olympischen Spielen gewonnen werden und sonst eigentlich wenig Bezug dazu habe. Von daher, hört rein, wirklich sehr, sehr interessant. Zwei ganz, ganz sympathische Sportlerinnen, die ja auch ein bisschen andere Perspektive haben und euch ein bisschen was über den Reitsport erzählen können. Hört rein. Ja, und damit herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Powwow Sports Podcast. Eine Ausgabe, auf die ich mich schon sehr, sehr lange und sehr, sehr freue. Nämlich haben wir zwei junge Reiterinnen zu Gast. Und Reitsport und mein Leben haben nicht so viel Zusammenhänge bisher gehabt. Dementsprechend darf ich ganz herzlich Alina Dibowski und Kaya Thomsen begrüßen. Grüße
Hi.
Euch.
Na?
Hallo.
Na, erstmal, wir hatten ja im Vorhinein schon ein bisschen gesprochen und ihr wart letzte Woche auf einem Championat. Erstmal, geiles Wort, würde ich lieben, wenn man das auch in anderen Sportarten macht. Aber erklärt mal ganz kurz, was passiert auf so einem Championat? Ihr wart da letzte Woche, Kaya, wir hatten ja schon kurz gesprochen, für eine besondere Klassifizierung der Pferde.
Genau, also wir waren beide letzte Woche auf den Bundeschampionaten unterwegs. Das ist tatsächlich eine andere Art und Weise von Championaten, was man normalerweise hat. Und zwar unterscheidet man einmal, in diesem Fall war das ein Championat für die Pferde selber. Hier ging es um die Pferde selber. Das kann man sich so vorstellen wie die deutschen Meisterschaften für die jungen Pferde in verschiedenen Altersklassen. Bei uns, wir beide sind ja Vielseitigkeitsreiter, gibt es eben die Altersklassen 5-jährig und 6-jährig, die wir da vorstellen. Und da ist es eben so, dass die Pferde bewertet werden. Also nach Wertnoten von, das Höchste, was man bekommen kann, ist eine 10. Da wird eben die Qualität der Pferde bewertet. Und normalerweise ist es ja so, dass man noch mehr als erfahreneres Pferd-Reiterpaar an den Start geht, da dann mehr so die Leistung zählt. Man dann zum Beispiel Deutschland vertritt auf Europameisterschaften, Olympischen Spielen etc. Also das war mal was anderes, um die neue Generation der Vielseitigkeitspferde quasi zu bewerten und zu erkennen. Genau. Ich weiß nicht, Alina, wenn du noch was hinzuzufügen hast, ja, feel free.
Letztendlich kann man ja festhalten, dass unser Sport ein Teamsport ist. Also nur, dass das Team eben nicht aus zwei Menschen besteht, sondern aus uns als Reiter und unser Teampartner, das Pferd. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man eine langjährige Partnerschaft, die fängt irgendwann auch an. Und diese Anfänge starten meistens jetzt tatsächlich in dieser Form eines Bundeschampionats. Da werden die nächste Generation an hoffentlich championatswürdigen Pferden vorgestellt, der größeren Bühne auch präsentiert. Und letztendlich wird so beurteilt, ob das Pferd eben die nötige Qualität auch für später höhere Anforderungen hat. Und das ist halt ganz wichtig, weil es eben ein sehr anspruchsvoller Sport ja auch für den Teampartner oder für das Pferd ist, eben auch schon mit jungen Pferden anzufangen und die an diese Herausforderungen ranzuführen. Und da in diesem Rahmen bildet das Bundeschampionat so ein bisschen die erste Anlaufstelle, auch mit mehr Atmosphäre, bunterer Kulisse, um einmal zu testen, wie die Nerven unseres Partners sind.
Okay, so ein bisschen wie der Draft in manchen US-Sportarten, nur für Pferde sozusagen. Okay, das heißt, sie sind 5 bis 6 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Wie lange muss oder wie alt ist so ein Pferd oder wie lange ist so eine Partnerschaft, wenn man jetzt einfach nur wie ich Pferdesport bei Olympia sieht. Dann gewinnen immer irgendwelche Deutschen, im Zweifel irgendwelche Familienmitglieder von euch, da kommen wir vielleicht auch noch dazu. Und dann hört man nur irgendwie, die Beziehung zwischen Pferd und Reiter oder Reiterin ist so besonders. Ist es das Essentielle? Wie lange bestehen dann so Beziehungen? Wie lange, also wenn da jetzt sozusagen gestern bei dieser, letzte Woche bei diesem Championat Pferde waren, wann sind die so weit oder wann sind Paare so weit, bei Olympischen Spielen teilzunehmen?
Ich glaube, die Timeline eines Championatspferdes ist genauso unterschiedlich wie die Timeline eines normalen Sportlers. Ganz unterschiedlich. Also der Höhepunkt einer Karriere kann teilweise schon bei 9- oder 10-jährig liegen. Die wirklich tollen Champion oder mein eigenes Championatspferd war, als wir auf unserem Höhepunkt der Karriere waren, war es schon 14. Also dementsprechend hinter jedem Abbild auf dem Championat liegen aber um die Pi mal Daumen schon so 8 bis 10 Jahre Partnerschaft oder auf Erfahrungen, die man gemeinsam gesammelt hat und auf die man dann zurückgreift. Also dementsprechend, das ist schon ein Sport, wo man auch einen langen Atem braucht, bis man als Team auch wirklich Höchstleistung bringen kann, was so essentiell macht, dass man wie im Rahmen des Bundeschampionats eben die Pferde schon jung an die Anforderungen heranführt und hoffentlich auch in der gleichen Konstellation hoffentlich für viele weitere Jahre der Ausbildung auch bestehen bleiben darf.
Okay, und Kaya, wir hatten irgendwann mal letztens Kontakt, weil ich im Fernsehen an einem Sonntag Pferde, also ich weiß nicht mehr, was es war, ich glaube, es war Vielseitigkeitswettkampf gesehen habe. Und dann habe ich dich gefragt, warum du nicht dran teilnimmst. Und du hast gesagt, du hast gerade kein Pferd, kein passendes. Mhm. Was bedeutet das?
Ja, das ist bei uns eben so, wie Alina schon sagte, es ist eine Partnerschaft. Ohne ein passendes Pferd gerade sind wir letztendlich auch nur Fußgänger. Also das ist einfach unheimlich wichtig, dass man ein Pferd hat, das letztendlich die Qualität dafür hat, aber dann eben auch man als Partnerschaft zusammen an den Start gehen kann. Und bei mir war es jetzt eben leider so, dass sich mein langjähriger Partner, mit dem ich bei vielen tollen Wettbewerben teilnehmen durfte, sich eben verletzt hat. Und ja, dann ist man einfach sehr schnell aufgeschmissen, wenn man nicht noch ein Zweitpferd hat eventuell. Das ist natürlich dann auch wiederum oder kann auch ein Vorteil sein, dass man vielleicht noch ein zweites Eisenwort wirklich im Feuer hat letztendlich. Aber das ist halt selten der Fall. Und wie gesagt, bei mir war es jetzt leider so, dass sich mein Pferd verletzt hat, natürlich die Regeneration bekommt und braucht. Und jetzt ist es für mich eben dran, dass ich dann die nächste Generation ausbilde. Also jetzt die Pferde, die ich mit beim, oder das Pferd, was ich mit beim Bundeschampionat habe, junge Pferde ausbilde. Und das dauert dann eben einfach ein paar Jahre, bis man die Grundlage geschaffen hat und die Pferde dann auch wieder auf dem Level hat.
Okay, wir haben uns, ich glaube, letztes Jahr im September oder Oktober bei einer Veranstaltung der Deutschen Sporthilfe getroffen. Und da haben wir sehr viel auch über die Tatsache geredet. Ich komme aus einer Fußballerfamilie und bin so in den Fußball gekommen. Ihr beide kommt auch jeweils aus einer Reitsportfamilie. Alina, wenn man mal deine, sozusagen deine Website sich durchliest, dann ist da so ein Team oder da steht über mich und dann Team und dann sind die ersten 6 Namen, glaube ich, alle Dibowski auch. Sag mal kurz, wie bist du offensichtlich familiär natürlich zum Reitsport gekommen, aber ist das der natürliche Weg? Ist das häufig so? Wie schwer ist es überhaupt auch, ich sage jetzt mal als jemand, der nicht aus so einer Familie kommt, überhaupt Reitsport zu betreiben?
Also du hast das schon richtig angeteasert, dass ich natürlich aus einem Familienumkreis komme, die schon die ganze Zeit mit Pferden zu tun hatte und eben auch ein Papa, der den Leistungssport vorgelebt hat. Und dementsprechend war die Ambition, irgendwie ihm nachzueifern, schon früh da. Und dann kam
genau,
er.
Dein Vater war bei Olympia, ne?
Ja, mein
Sollte
Papa
man
war.
Vielleicht dazu sagen, genau.
Ja, also genau, die Fußstapfen sind sehr groß. Und da war eben die Ambition, den irgendwie, die ausfüllen zu können, schon früh da. Und dementsprechend ist es, glaube ich, schon auch irgendwo eine Herausforderung. Vielleicht, weil man sich andere Erwartungen vielleicht an einen gestellt werden, beziehungsweise man andere Erwartungen an sich selber auch hat, weil man eben ein großes Vorbild nicht nur immer mal im Fernsehen sieht, sondern wirklich zu Hause hat. Aber gleichzeitig ist es, zumindest spreche ich jetzt für mich, auch ein Riesenvorteil, in so einem Umfeld groß werden zu dürfen, weil ich glaube, wir haben wir sind in ein Nest reingeboren worden, wo ein gewisses Netzwerk, ein gewisser Support, eine gewisse Professionalität ja auch schon gegeben ist und so die Weichen gestellt hat, um für mich jetzt echt schon Wege und Türen zu öffnen, wo es, glaube ich, schwieriger ist, wenn man nicht in so einem Umfeld groß wird und sich anders hocharbeiten muss. Aber es gibt eben auch genug Beispiele, wo die das geschafft haben, weil dann aber die Familien im anderen Kontext oder im anderen Rahmen halt Unterstützung geleistet haben. Also dementsprechend, ich glaube, es ist vor allem wichtig, wenn man den Wunsch hat oder die Ambition, da oben anzukommen, dass man einfach ein Support-System sich aufbaut, die das große Ganze unterstützen, eben vielleicht auf unterschiedliche Weise. Aber in meinem Fall kann ich sagen, es ist sehr glücklich verlaufen, dass ich diesen Support schon genau von Anfang an hatte.
Und kannst du dich erinnern, gab es irgendwann sozusagen einen fließenden Übergang, wann du sagst, okay, du bist wahrscheinlich, so habe ich das zumindest gelesen, so bevor du gehen konntest, saß du auf dem Pferd so ungefähr. Irgendwann wird es ja mehr. Also irgendwann reitet man ja dann wahrscheinlich jeden Tag oder sogar noch häufiger, mehrmals am Tag, und dementsprechend gehen ganz, ganz viele Ressourcen rein. Kannst du dich erinnern an diesen Punkt, wo du festgestellt hast, okay, crazy, ich mache hier Leistungssport oder ich bin hier vielleicht drauf und dran, das auch zu meiner beruflichen Zukunft zu machen? Oder war das einfach klar?
Also die Anfänge waren spielerisch. Also ich glaube, man lernt einfach erstmal den Umgang mit dem Pferd und irgendwie macht es dann Spaß. Irgendwie hat man dann Freunde, weshalb man bei der Sache bleibt. Und irgendwann kommt mit den ersten Turniereinsätzen vielleicht auch so ein gewisser Ehrgeiz. Und mit größeren Herausforderungen ist bei mir persönlich der Ehrgeiz dann natürlich gewachsen. Und dann ist man da irgendwie so reingerutscht in den Weg. Und ich glaube, mit der beruflichen Orientierung, dass ich nach meinem Abitur direkt in die Ausbildung gegangen bin, weil man unseren Sport eben auch beruflich ausüben kann oder auch wirklich einen Abschluss erlangen kann in dem Feld, bin ich da irgendwie Stück für Stück tiefer reingegangen. Und so eine ganz bewusste Entscheidung war es aber natürlich dann nach der Ausbildung, dass ich gesagt habe, dass ich jetzt auf selbstständiger Basis das auch weitermachen möchte. Also ich mache zwar nebenbei noch ein Studium, so in die Richtung BWL, aber letztendlich irgendwann kommt schon der Punkt, dass man sich ganz bewusst für diese Richtung entscheiden muss. Weil ich glaube, es ist jetzt unabhängig vom Reitsport, wenn man Leistungssport betreibt, also entweder ganz oder gar nicht. Und nach dem Motto habe ich irgendwann auch gelebt, weil für mich nur hobbymäßig zu reiten ist nicht die Befriedigung, die ich jetzt mit dem Leistungssport empfinde. Dementsprechend momentan ist das meine erste Wahl und hoffentlich kommt gesundheitlich nichts dazwischen. Und die Prioritäten ist ganz klar der Reitsport und das hat meinen vollen Fokus.
Genau, die Ausbildung, die du ansprichst, ist die Ausbildung zum Pferdewirtin, glaube ich, oder?
Ja.
Genau, da kommen wir gleich nochmal zurück. Kaya, du machst das, glaube ich, auch gerade, oder? Und du kommst auch aus so einer, ich sage jetzt mal, Pferdesport- oder Reitsport-Dynastie.
Ja, absolut. Also das ist bei mir ganz ähnlich. Alina und ich kennen uns ja auch wirklich schon seit Ewigkeiten, dadurch, dass unsere beiden Väter eben immer zusammen unterwegs waren, auf den großen Turnieren waren. Und bei mir ist es letztendlich das Gleiche. Ich bin da reingeboren worden und wenn man schon auf so einem Hof aufwächst, dann kommt man natürlich einfach auf natürliche Weise in Kontakt mit den Pferden. Und bei mir war es dann letztendlich auch so, dass es spielerisch war, man einfach total gerne Zeit mit den Pferden verbracht hat. Und da war so das Seriöse halt auch noch nicht so dabei, sondern man hat einfach gerne ein bisschen rumgespielt mit den Pferden. Und das hat sich dann letztendlich auch so entwickelt. Und da kann ich absolut zustimmen, dass man da einfach dankbar ist, dass man dann eben auch eine Familie hat, die es versteht, weil sie es selber auch schon gelebt hat und unterstützt und ja, einem da immer den Rücken frei hält. Das ist schon, und vor allem, man hat auch einfach total viel Erfahrung auch schon. Dadurch, dass die Eltern das schon lange gemacht hat, hat man direkt sehr, sehr viel Erfahrung, was andere vielleicht, wo man sich erst den richtigen Trainer suchen muss, etc. Und dadurch, dass wir beide ja eng mit unseren Eltern auch zusammenarbeiten und auch mit unseren Vätern trainieren, ist das einfach ja schon ein totales Privileg. Aber ist man auch sehr dankbar für.
Genau, beschreib mal so ein bisschen so den Alltag auch, wie das, also wie stelle ich mir das vor als Vielseitigkeitsreiterin? Also wie ist das mit 10, wie ist das mit 14, wie ist das mit 16 und wie ist das auch jetzt? Also ist es ein, weiß ich nicht, 40-Stunden-Job, ist es ein 60-Stunden-Job? Wie viel Zeit verbringt man auf dem Pferd? Wie viel Zeit verbringt man mit dem Sonstigen? Das ist ja auch noch wahnsinnig viel. Also ich habe Fußball gespielt, ich habe 1,5 Stunden am Tag trainiert und habe so getan, als sei das wahnsinnig anstrengend und dann bin ich nach Hause gegangen. Also ich glaube, den Umfang ist für viele, also zumindest für mich, als wir darüber geredet haben, war so ein bisschen interessant.
Ja, das ist eine super interessante Frage auch. Also, das hat sich ja, der Umfang hat sich ja auch über die Zeit dann immer so ein bisschen mitentwickelt. Also, so, wenn man dann noch zur Schule gegangen ist, war es letztendlich auch so, dass man dann danach eben ja sein Training gemacht hat. Meistens hatte ich jetzt dann auch mehrere Pferde. Also, ich habe neben meinem Abi, glaube ich, hatte ich 4 oder 5 Pferde noch trainiert und das kann man dann zu Hause, es ist dann ein bisschen einfacher, weil wir hier eben auch unsere Leute haben. Wir haben ein Team, das ist auch super wichtig, dass man ein verlässliches Team hat, auf ja, das einen kennt und
Was heißt denn
weiß, wie
Team?
alles
Also
läuft.
was sind das für Funktionen, die man da erfüllen muss?
Also wir haben halt ein paar Mitarbeiter bei uns. Das sind hauptsächlich eben auch junge Leute, die zu uns kommen und eben was über den Vielseitigkeitssport lernen wollen, sich weiterentwickeln wollen, gucken, wie das in einem ja, professionellen Stall bei uns läuft und managementmäßig ebenfalls. Das ist so, unser Team besteht so aus so 4, 5 Leuten, würde ich sagen. Dann haben wir noch Stallmitarbeiter, weil eben das Drumherum, was du schon sagtest, einfach total ja, zeitaufwendig auch ist und
Wenn ich da einmal sonst einhaken darf, das ist halt vom Umfang eigentlich ein 24-Stunden-Job, weil der einzelne Sportler muss sich natürlich um sich selbst, um seinen Körper, um sein Gut sozusagen kümmern. Und wir haben ja eben noch die Verantwortung über ein Tier. Und jeder, der vielleicht auch einen Hund oder eine Katze hat, kann sich vorstellen, dass das natürlich auch eine 24-Rundum-Pflege beinhaltet oder Versorgung. Und bei den Pferden jetzt mit dem Zusätzlichen, dass das eben auch Leistungssportler sind, ist das ein sehr allumfängliches Management, was man da auffahren muss, weshalb man es eben auch nicht alleine kann, sondern eben auf ein größeres Team angewiesen ist, weil man sich jetzt vielleicht vorstellen kann, man hat einen Stall voll mit 15 Leistungssportlern, die jeder ihren individuellen Trainingsplan haben. Und da ist das dann halt auch wichtig oder differenziert zu betrachten, welche Funktion wir eigentlich nur ausfüllen. Also ich glaube, wir sind beide in einem Familienunternehmen, wo es auch erwartet wird, dass wir eben nicht nur uns draufsetzen und wieder absteigen und das Pferd in den Stall stellen und dann ist der Tag beendet, sondern dass wir Personalmangel vielleicht mal ausgleichen, aber eben auch unsere Bezugspferde, die vielleicht auf einem gewissen Level auch schon laufen, eins zu eins betreuen. Das fängt dann, wie gesagt, mit der Versorgung an, geht übers Reiten, aber der Reitteil ist eigentlich der geringste. So, dementsprechend ist oder der Versorgungspart oder auch Sachen, die vielleicht jetzt nicht so viel Spaß machen,
Versorgung
deutlich
heißt dann
größer. Füttern,
Ernährung,
genau.
Pflege, okay, ja,
Genau.
Ärzte.
Gucken, dass das Pferd fit ist, Konditionstraining, den Trainingsplan überhaupt machen. Also ich lebe persönlich auch auf dem Hof, heißt eigentlich wie in jeder Selbstständigkeit, du bist 24/7 mit den Gedanken, irgendwie auch da geht es dem Pferd gut, hat das Pferd gerade alles, was es braucht. Und dementsprechend ist es, glaube ich, wie gesagt, wie in jedem Familienbetrieb oder in jeder Selbstständigkeit ein 24-Stunden-Ding.
Ja, und was macht ihr für euch sozusagen noch an Sport ohne Pferd? Ist das auch viel? Sind es Ausdauersachen,
Sollten wir definitiv, wenn ihr unsere
Kraftsachen?
Trainer fragen würdet. Aber das ist vielleicht auch der Grund, warum wir Reiter da vielleicht faul oder da zu wenig Zeit investieren, weil es natürlich auch, die Versorgung ist ja auch sehr körperlich anstrengend. Wenn wir die Ställe sauber machen müssen, das geht schon echt an die Substanz, vor allem wenn es ein größeres Pensum ist. Und dementsprechend, dann fällt man einfach abends auch ins Bett und hat eigentlich nicht noch Lust, noch zusätzliches Training absolvieren, was eigentlich für den Körper aber wichtig wäre, um Disbalancen auszugleichen oder ähnliches oder gewisse Schwächen noch zu trainieren. Also, ich glaube, wären wir Reiter angehalten, da etwas fleißiger mit uns und oder mit uns besser umzugehen, ja.
Okay, und ist
Ja.
das, ja, Kaya?
Ja, nee, absolut. Also das ist halt so, bei uns ist es eben, du bist halt den ganzen Tag von morgens bis abends irgendwie in Gang und reitest natürlich die Pferde, aber sammelst nebenher auch noch deine, was weiß ich, wie viele tausend Schritte. Und ich weiß nicht, das ist halt dann schwer zu vergleichen, wenn du jetzt eben einmal zum Training fährst, dich für über ein paar Stunden auspowerst und dann auch weißt, okay, jetzt habe ich wieder meine Regeneration. Das ist halt über einen Tag verteilt, so energiezehrend. Und dann muss man sich halt wirklich einfach sehr aufraffen, wenn man dann abends noch was zusätzlich macht, was total wichtig ist, damit man eben auch auf dem Pferd dann, ja, dann auch die Leistungen abrufen kann, die man dann auch erwartet und man da auch deutlich noch ein paar Schrauben so an seiner Performance, sag ich jetzt mal, drehen kann. Aber ja, das ist, geht bei den meisten, glaube ich, doch ein bisschen unter teilweise.
Okay, das heißt, man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass bei, ich weiß nicht, den olympischen Medaillengewinnerinnen, dass die dann irgendwie noch mehr Sachen outsourcen können und deswegen mehr Zeit haben für ihr eigenes persönliches Training noch. Da ist der Anteil jetzt nicht so mega hoch.
Ich glaube, dass die Olympiasieger oder die Reiter, die ganz oben mitmischen oder mitwirken, schon ein System oder jeder für sich ein System entwickelt hat, um sich genau diese persönlichen Freiräume ja auch zu schaffen, um für sich zu erkennen, welche Regenerationszeiten sind für mich persönlich wichtig oder essentiell. Und da kommen wir da oder da schließt sich der Kreis, dass das eben nur möglich ist, wenn man auch dann das richtige Team hat, die, du hast es gerade Outsourcing genannt, eben diese Versorgungssachen vielleicht übernehmen können, damit man dann da vielleicht für sich persönlich nochmal eine Trainingseinheit einschiebt. Also umso besser du werden willst, desto besseres Team brauchst du auch, um, wie gesagt, die Performance letztendlich oder dein eigenes Management so zu finden. Also ich persönlich kann zum Beispiel sagen, das habe ich aber auch als von meinem Papa irgendwie auch übernommen, mir ist dieser Mittagsschlaf extrem wichtig, auch auf Turnieren. Wenn hoffentlich meine Wettkampfzeit nicht zwischen 12 und 14 Uhr gelegt ist, dann mache ich eigentlich so einen Powernap von mindestens einer halben Stunde und das
Genau, man muss
versuche ich.
dazu sagen, wir nehmen zwischen 12 und 14 Uhr auf, also wir
Ist gerade
stehlen
mein
gerade den
Mittagsschlaf
Schlaf.
eigentlich, ja, genau. Also das ist so was, ich glaube, das muss jeder für sich selbst erkennen, welche Prioritäten da extrem wichtig sind, damit man am Ende Leistung bringen kann. Wie man eben auch erkennen muss, was braucht mein Pferd, um Leistung zu bringen. Und das kommt dann hoffentlich im Wettkampf zusammen.
Okay. Ihr kommt aus Reitsportfamilien. Ihr habt ja logischerweise auch andere Nachwuchssportlerinnen erlebt. Ist es die Regel, dass die irgendwie einen Hintergrund haben im Reitsport? Gibt es auch Personen, die komplett extern kommen, die einfach sagen, weiß ich nicht, sie sind vielleicht sogar auf einem Hof wie eurem irgendwo, ich weiß jetzt nicht, ob das das richtige Wort ist, aber so eingemietet mäßig und kommen so an den professionellen Sport? Oder wie kann ich mir generell vorstellen, so sind wir ins Gespräch gekommen, so wie wird man eigentlich jetzt noch 2025 sozusagen, wie wird man noch Reitsportler? Wie kommt man dahin? Ist das so gesehen dann in 90% in den Genen oder was gibt es für alternative Routen?
Also ich würde sagen, es kommt schon sehr viel über einen familiären Kontakt irgendwo zum Pferd. Also dass man schon das irgendwie in seinem Bekanntenkreis auch so drin hat. Es gibt eben auch wirklich Leute, die haben sich auch, die nicht viel mit Pferden vorher zu tun haben, die haben sich dann wirklich auch über Talent und auch wirklich sehr viel harte Arbeit, dann würde ich auch sagen, hochgekämpft. Aber da liegt es dann eben auch dabei, dass man ja solche Leute dann eben auch erkennt, also das Talent dazu erkennt und dann eben auch fördert, weil sonst eben ja das muss dann finanziell stimmen, zeitlich stimmen. Aber der Großteil ist, würde ich sagen, schon familiär, glaube ich.
Also ich würde behaupten, es ist einfach unglaublich. Es ist deutlich schwieriger ohne den Familien-Background oder ohne den Kontakt, dass Leute irgendwie mit Pferden zu tun haben, an die Spitze zu kommen. Weil Kai hat es eben schon angeteasert, es ist ein verdammt teurer Sport. Pferde sind Luxusgut. Und wenn da keiner aus der Familie mitzieht, oder dadurch nicht nur teuer, es ist einfach auch super zeitintensiv. Und wenn da die Familie nicht mitzieht, dann ist man ein bisschen aufgeschmissen. Und dementsprechend ist es schon von großem Vorteil, wenn man irgendwie die Beziehung da in den Reitsport schon hat. Und deutlich einfacher, da den Zugang dann zu bekommen.
Ja. Wann merkt man denn, Kai, du hast gerade gesagt, dass man talentiert ist oder wenn jemand talentiert ist, was ist denn das große Talent im Reitsport?
Da würde ich jetzt sagen, das ist vor allem ein Gefühl fürs Pferd. Also, dass man Einfühlungsvermögen für die Pferde hat, weiß, wann man zu was für einem Zeitpunkt was machen soll. Weil es ist ja eben einfach ein sehr feinfühliger Sport, würde ich jetzt auch sagen. Man kommuniziert nur über gewisse Hilfengebung, also über den eigenen Körper letztendlich. Also man kommuniziert ja nicht durch Worte, sprich man muss sich einfach sehr ins Pferd einfühlen können und dann eben auch zum richtigen Zeitpunkt das Richtige umsetzen können. Bei uns dann natürlich auch ein gewisses Gefühl, jetzt beim Springreiten zum Beispiel Distanzgefühl, aber das kommt letztendlich auch alles. Ja, ich glaube, man muss sehr, sehr feinfühlig sein und sich sehr gut einfühlen können. So würde ich das jetzt beschreiben.
Okay, Alina, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du Talent hast?
ich glaube, es ist von großem Vorteil, wenn man jung zum Pferd kommt, weil durch diese frühkindliche Prägung mit dem Tier entwickelt sich genau das, was Kaya gerade als Talent beschrieben hat. Dieses Einfühlvermögen, diese Empathie zu dem Lebewesen. Und letztendlich mein Lieblingswort ist dafür Intuition, weil unsere Kerndisziplin ist das Geländereiten. Wenn wir jetzt von der Vielseitigkeit sprechen, die ja bestehend aus drei Disziplinen zusammengesetzt ist. Und wenn man eine gewisse Intuition...
Genau, das sind welche?
Dressur, Springen und Geländereiten.
Sehr gut.
Und das Geländereiten ist ja das, was unsere Sportart so von den anderen abhebt, also differenziert und dementsprechend vielleicht auch das, was vielleicht die Faszination für den Außenstehenden auch ist, da über Baumstämme zu springen, ins Wasser zu springen. Es benötigt einen riesengroßen Mut von Pferd und Reiter und dementsprechend aber auch eine gewisse Intuition, in den richtigen Moment natürlich auch die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Das ist auf jeden Fall keine Kopfsache oder die Wettbewerbe werden nicht im Kopf entschieden, sondern ja auf die Erfahrung, auf die man dann im Wettkampf zurückgreift. Und deswegen ist es so wertvoll, wenn man die Möglichkeit hat, früh nicht nur den Umgang, sondern eben auch gefördert zu werden. Und das hat Kai eigentlich gerade ganz gut beschrieben.
Ja. Das heißt, merkt ihr, wenn ihr jemanden, ob jetzt im Fernsehen oder live zuschaut, ob der Talent hat oder die Talent hat? Also ich denke gerade so ein bisschen an Fußball oder auch Tennis oder irgendwelche Ballsportarten, wo man diesen Touch merkt, wo man merkt, die Person bewegt sich so crazy. Das merkt man sofort, dass das halt ein, ich sage jetzt mal, in die Wiege gelegtes Talent ist. Gibt es so einen Blick bei euch auch?
Würde ich schon sagen, oder? Also dass es auffällt.
Ich habe mich ja auch der Ausbildung von Reitern so gewidmet. Also ich gebe leidenschaftlich gerne Unterricht. Und da gibt es natürlich Unterschiede, wenn dir Pferde- und Reiterpaare begegnen, dass du schon auch ein gewisses Auge dafür entwickelst, ob du da gerade so ein natürliches Talent vor dir hast. Und da ist das dann extrem, also für mich total befriedigend, wenn man da irgendwie so ein bisschen auch jemanden auf deren Weg begleiten kann und vielleicht einfach so ein bisschen seine Erfahrung weitergeben kann, weil man ja an dem Punkt seines persönlichen Weges auch irgendwann gestanden hat. Also dementsprechend, ich würde schon behaupten, dass man das schon erkennt, ja. Oder ein Gefühl dafür entwickelt vielleicht.
Genau. Also ich finde, es fällt schon teilweise auf, dass es eben Leute gibt, wo es eben mehr in die Wiege gelegt ist, sage ich jetzt mal. Aber dann muss man trotzdem auch im Kopf behalten, dass unser Sport ein unheimlicher Erfahrungssport ist. Also du kannst den bis ins höhere Alter ausüben und da merkst du dann eben auch, dass umso mehr Erfahrung du sammelst, desto mehr begünstigt das dann letztendlich auch deine Performance auf Turnieren. Und ja, wenn man sich eben die Reiter bei Olympischen Spielen anguckt, ist es nicht nur auffallend, dass man eben eine lange Partnerschaft mit dem Pferd haben muss, aber dass die Reiter, die meistens dabei sind, eben auch schon wirklich lange im Sport tätig sind und auch sehr erfahren sind und dass das eben auch ein sehr wichtiger Punkt ist, würde ich sagen.
Gibt es so ein Peak-Alter, wo man sagt, okay, das ist jetzt das richtige Alter als Reiter und gibt es sozusagen für euch dann die Aussicht, also sehen wir euch in 10 Jahren bei den Olympischen Spielen, ist das überhaupt noch ein Ziel, so wie ist so eine Karriere als im Reitsport?
Also es gibt so einen schönen Begriff, Fleiß schlägt Talent, wenn Talent nicht hart arbeitet. Heißt, ich glaube, wenn man oder wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich und Kaya hoffentlich genügend Talent mitbringen, um vielleicht irgendwo bei den Olympischen Spielen teilnehmen zu können, müssen wir trotzdem fleißig sein und eben uns diesen Erfahrungen weiter ausbauen. Heißt, man lernt nie aus. Und bis ins hohe Alter, oder ich glaube, dann ist es unabhängig vom Alter, bis wir vielleicht hoffentlich zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Partner Pferd haben, um an diesem höchsten Ziel festhalten zu können, Olympia irgendwann reiten zu dürfen. So dementsprechend, also für mich persönlich ist es ein Ziel. Und ich weiß aber auch, dass es weiterhin harte Arbeit bedeutet, diesem Ziel näher zu kommen, aber eben dann auch eine gewisse Talent notwendig ist, und das hoffentlich haben wir beide, und eben aber auch natürlich Glück und der richtige Zeitpunkt.
Kaya, ist es auch dein Ziel noch?
Ja, absolut. Ich meine, vor allem dadurch, dass man das eben schon ja als kleines Kind so ein bisschen miterleben durfte, wo unsere Väter eben an Olympischen Spielen teilgenommen haben, war das
eigentlich
schon immer. An
denselben, oder? Kann das sein auch?
Ja, ja. 2008 war das. Ja, 2008 war das, glaube ich, genau. Da waren wir natürlich noch sehr, sehr klein, aber man hat es einfach so ein bisschen miterlebt, und ich weiß nicht, Olympische Spiele haben einfach so einen besonderen Flair nochmal irgendwo. Deswegen ist es, glaube ich, der Traum von jedem Sportler, in unserem Fall dann wahrscheinlich auch nochmal auf besondere Art und Weise durch den familiären Background. Aber wie gesagt, letztendlich ist es halt auch wichtig, dass man den Prozess genießt und man sein Warum hat, warum man das alles macht. Man sich immer wieder, wo wir ja auch schon so schön drüber gesprochen haben, an seine ersten Erinnerungen mit den Pferden zurückerinnert, an das Spielerische. Und ich glaube, dann kann man eben an dem Wie arbeiten, und dann kommt der Ehrgeiz dazu, und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Kaya und ich haben ja schon in jugendlichen Jahren auch gemeinsam an Europameisterschaften halt im Junioren-Junge-Reiterbereich dran teilgenommen, und ich hatte dann das Privileg, auch direkt in meinem ersten Seniorenjahr an der Weltmeisterschaft teilnehmen zu dürfen. Und dementsprechend, ich glaube, wir haben ja auch schon so ein bisschen kosten können, was das für ein Reiz auch ist, sich der größeren Herausforderung zu stellen, was das mit einem macht. Und die größte Herausforderung ist nun mal, sind die Olympischen Ringe, und irgendwann vielleicht an dem Punkt zu sein, das ist für mich auch so ein bisschen das, was alles so ein bisschen belebt, belässt oder vielleicht auch einen rausholt, wenn man jetzt gerade mal eine Phase hat, wo das passende Pferd für diese größeren Anforderungen fehlt, oder wenn man sieht, dass Teamkollegen gerade auf deren Höhepunkt der Karriere zusteuern und man selber sitzt gerade so ein bisschen am Rand und möchte unbedingt, muss aber die Füße stillhalten. Aber es ist so ein bisschen, man hat das ja schon erlebt und man weiß auch, wofür man das jetzt also alles weiter aushält, aber auch worauf man zusteuern und weiter arbeiten möchte.
Wie lange geht denn so eine Karriere im Reitsport?
Der Älteste ist, glaube ich, 65.
Okay, also ihr könntet jetzt noch 40 Jahre euren Sport machen. Sozusagen den Verlauf, ist es, mit was verdient man hauptsächlich sein Geld in der Zeit? Sind es Teilnahmen an, ich weiß nicht, den Championaten? Ihr macht ja beide noch, oder Alina, du bist schon fertig mit dieser Ausbildung zur Pferdewirtin. Das müssen wir gleich auch nochmal klären, was das ist. Ich habe da auch noch ein paar Nachfragen. Kaya, du bist, glaube ich, gerade noch dabei. Ist es?
Ich habe sie fertig.
Ach, du bist schon fertig. Ah, okay.
Dann. Anfang diesen Jahres habe ich es auch geschafft.
Ach, sehr gut. Glückwunsch. Okay, und wie sieht es dann aus sozusagen? Also was ist, wenn ihr jetzt gerade sagt, okay, jetzt gerade gibt es kein Pferd, mit dem ihr, oder es gibt diese Verbindung nicht dann zwischen euch und dem Pferd, mit dem ihr an Olympischen Spielen teilnehmen könnt. Wie ist euer Alltag sozusagen?
Also aktuell ist der Alltag, es kommt halt so ein bisschen drauf an. Wir beide studieren jetzt ja auch nebenher. Und in der Ausbildung, wo man sich ja wirklich komplett den Pferden gewidmet hat, da sah der Alltag natürlich auch ein bisschen anders aus. Da war es wirklich so, dass man von morgens um 6.30 Uhr bis abends 6.30 Uhr sich eigentlich nur ums Wohl der Pferde gekümmert hat, rausgestellt hat, auf die Koppeln reingeholt, die Boxen macht, sich um die Fütterung kümmert. Dann muss man die Pferde natürlich auch noch trainieren. Also es ist halt.
Wie oft sind Wettkämpfe?
Alle 2 Wochen ist man schon unterwegs, so momentan. Teilweise sogar jedes Wochenende.
Okay.
Aber
und dann
so
auch
alle 2 Wochen.
Deutschlandweit oder?
Überall.
Europaweit.
Also momentan sind wir, glaube ich, beide vor allem in Deutschland unterwegs. Ich meine, ja, fährt man meistens auch immer noch ein Stückchen. Also so 3-4 Tage muss man schon einplanen, wenn man dann auf einem Wettkampf unterwegs ist. Und sonst.
Sorry, dass ich da nochmal frage, aber Genau, das ist, wer veranstaltet, das ist eine Serie, also ist das ein Verband, der das, der einlädt und da müsst ihr gewisse Kriterien erfüllen, um dort mitreiten zu dürfen oder also, wie läuft es ab?
Wir betreuen ja Pferde in unterschiedlichen Stadien. Heißt, es umso jünger, desto mehr gehen sie zu diesen Jungpferdeprüfungen, wo die Qualität der Pferde bewertet wird. Wenn die Pferde ein gewisses Alter erreichen oder ein gewisses Niveau, gehen wir auf die internationale Bühne, wo dann die ganze Gesamtleistung zwischen Pferd und Reiter bewertet wird. Also dementsprechend so vollumfänglich ist auch die Palette an Veranstaltungen, die angeboten werden. Und da gibt es verschiedene Standorte, die immer wiederkehrend, auch mehrmals im Jahr, verschiedene Veranstaltungen für verschiedene Pferde veranstalten. Und dementsprechend hat man auch einen Saisonplan, den man Anfang des Jahres entwirft und diesen Entwurf aber immer mal wieder auch hinterfragen muss oder neu gestalten muss. Und es eben davon abhängt, wo man sich gerade aufhält, was man für ein Pferd eben auch gerade im Stall hat oder was vielleicht der Job auch gerade fordert. Also zum Beispiel habe ich jetzt, sage ich mal, die Chance, 10 Pferde ausbilden zu dürfen. Die sind von 4- bis 9-jährig. Heißt, da kann ich wirklich eigentlich jedes Wochenende aufs Turnier, aber eben nicht immer mit dem gleichen Pferd, sondern das Angebot an verschiedenen Veranstaltungen wahrnehmen, um die Pferde in ihrem individuellen Weg zielmäßig ausbilden zu können. Aber da geht es eben um die Ausbildung der Pferde momentan, weil wir uns die nächsten Generationen erst aufbauen müssen und noch nicht um jetzt unseren Werdegang, die nächstgrößte Prüfung, weil wir eben dafür das Pferd ab 8-jährig erstmal wieder jetzt brauchen. Und das dauert halt Jahre.
Okay, aber es klingt so, als kennt ihr jede Autobahnraststätte in Deutschland ganz gut inzwischen.
Ja, ja. So ungefähr. Und unsere Hauptsaison ist so von März bis Oktober ungefähr, also weil es ja ein Outdoor-Sport, da muss man sich natürlich dann ein bisschen den Wetterbedingungen anpassen. Dann gibt es so die Hoch-Hoch-Saison über den Sommer, genau.
Und es ist nicht cool, im März schon eigentlich Turnier zu reiten, weil man wird richtig nass und es ist richtig kalt.
Okay. Ja, so im Sommer ist dann, oder so Frühjahr oder so, ist das schon ein bisschen angenehmer.
Bisschen angenehmer, genau. Und diese Ausbildung zur Pferdewirtin, macht es in der Regel jeder, der irgendwie im Reitsport professionell was macht oder was genau beinhaltet die?
Also sie beinhaltet auf jeden Fall, dass man, wenn man Abitur hat, sich 2 Jahre dem widmet, den Abschluss zu bekommen. Wenn man kein Abitur hat, sind das auch 3 Jahre. Es ist eine ganz normale Ausbildung, die eigentlich jeder antreten kann. Gewisse Anforderungen bestehen dann von Betrieb zu Betrieb. Also wir selber sind auch ein Ausbildungsbetrieb. Mein Vater ist nicht nur Pferdewirt, sondern Pferdewirtschaftsmeister. Das ist dann nochmal die Qualifikation, um anderen Menschen beizubringen, wie man Pferde ausbildet. In diesem Rahmen habe ich das sozusagen von der anderen Seite auch schon kennengelernt. Bin selbst auch kein Pferdewirtschaftsmeister, aber habe irgendwie auch mit die Verantwortung, unseren Leuten beizubringen oder unsere Philosophie nahezubringen. Und dementsprechend bin ich jetzt qualifiziert dafür, Unterricht zu geben, Lehrgänge zu geben, anderen Menschen erstmal, also nicht sie da drin zu fördern, selber einen Abschluss zu kriegen, aber sozusagen in der Trainertätigkeit überhaupt wirken zu dürfen. Und dementsprechend, das ist so ein bisschen auch, warum manche eben, man kann auch Trainerscheine machen, aber so die Pferde aus, oder wenn man Pferdewirtin ist, bin ich dazu qualifiziert, wirklich nach, oder bin geprüft, da drin Pferde auszubilden.
Und zu welcher Art auch immer im Reitsport dann zukünftig. Okay.
Ja. Genau.
Okay, und das ist quasi auch später ein Beruf, den ihr euch vorstellen könntet, faktisch auszuüben. Oder macht man das eh dann parallel?
Also es gibt verschiedene Formen, bei uns Geld zu verdienen. Die ganz klassische ist eben Pferdewirt zu sein. Bedeutet, man wird als Dienstleister auch hier angesehen. Man wird dafür bezahlt, von fremden Leuten die Pferde zu reiten, damit die Besitzer besser mit ihren Pferden klarkommen. Man kann auch Unterricht geben, man kann Lehrgänge geben. Aber alles ist eigentlich diese unter dem Dienstleistungsaspekt. Andere Form, Geld zu verdienen, ist natürlich auch mit Pferden zu handeln oder Pferde zu verkaufen. Und vielleicht ist ein Beispiel, was das so ein bisschen näher bringt. Mein Vater stand 2012 eigentlich vor der Olympiateilnahme. Es gab leider ein sehr, sehr gutes Angebot für das damalige Olympiapferd. Und da stand dann die Entscheidung im Raum. Und zu dem Zeitpunkt, muss man wissen, haben wir bereits eine eigene Anlage besessen, wo wirtschaftliche Entscheidungen eben getroffen werden müssen, um einen Betrieb oder um halt auch den Lebensunterhalt verdienen zu können. Und damit stand im Raum, das Olympiaticket zu verkaufen und somit ja auch das Pferd, wo man auch einen emotionalen Bezug hat. Das wird immer leider ein bisschen außer Acht gelassen, aber das war ja jetzt deswegen auch keine einfache Entscheidung. oder eben zu verkaufen, aber damit vielleicht eine Investition zu tätigen, die den wirtschaftlichen Betrieb am Laufen hält. Und dementsprechend haben wir uns, oder hat mein Vater sich damals für den wirtschaftlichen Erhalt unserer Anlage entschieden, aber damit eben nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen können.
Und wie gut war das Pferd am Ende?
Der ist dann bei Olympia gestartet mit der neuen Reiterin.
Genau, und wie gut wartest du sozusagen dann bei Olympia? Weißt du das?
Top 20?
Okay, ja.
Die Story geht dann irgendwann noch zurück. Das Pferd kam tatsächlich wieder, wurde von Freunden von uns zurückgekauft und mein Vater wurde das erste Mal in seinem Leben noch deutscher Meister mit diesem Pferd. Oh, wow. Also es ist auch nochmal so eine andere Story für sich, aber solche großen Entscheidungen entstehen bei uns, wenn man eben unseren Hobby, unsere Leidenschaft beruflich machen kann, vermischen sich leider auch Entscheidungen, die nicht so leichtfertig zu treffen sind.
Okay, und Kaya, du bist jetzt auch schon Pferdewirtin und bildest du auch schon so ein bisschen aus oder ist es sozusagen erstmal nur Ausbildung abgeschlossen und ja, den Rest schaust du mal?
Also bei uns ist letztendlich auch nicht viel anders. Also ich selber bin jetzt auch selbstständig und bilde eben auch Pferde eben für andere Leute quasi mit aus. Gebe auch viel Unterricht, viel Training für andere Leute. Schnupper eben bei uns jetzt auch immer mehr in das Wirtschaftliche bei uns auf der Anlage so mit rein. Das muss man letztendlich, ist es bei uns auch so gewesen, dass mein Vater dann seine sportliche Zukunft teilweise verkaufen musste, indem er eben Sportpartner ja verkaufen musste, aus den gleichen Gründen, was Alina gerade schon sagte. Man muss eben bei allem Spaß gucken, dass man letztendlich alles so über Wasser hält. Und ja, das mussten wir beide, glaube ich, auch schon lernen, dass man auch mal Sportpartner dann gehen lassen muss. Aber momentan, da ich jetzt ja eben noch mein Studium nebenher mache und so weiter, ja, probiere ich mich hauptsächlich aufs Sportliche zu konzentrieren und mache das noch so ein bisschen nebenher. Aber es kommt eben immer mehr, dass man da so mit reinrutscht.
Der Nachteil für unsere Väter ist nun, dass wir so ein bisschen mehr mitwirken und mitentscheiden wollen. Und ich glaube, dass das natürlich dann am Essenstisch ein bisschen zu Reibereien führen kann, wenn es um solche wirtschaftlichen Entscheidungen geht, weil ich und Kaya vielleicht uns noch weniger mit der Wirtschaftlichkeit an sich auseinandersetzen Klar. wollen und eigentlich auch noch nicht so müssen. Und dementsprechend, glaube ich, ist das jetzt so der Teil, der ein bisschen schwieriger wird in so einem Familienunternehmen, wo so ein Generationswechsel irgendwie gar auf lange Sicht schon irgendwann vielleicht ansteht.
Und die war natürlich auch schon bei Olympia, ne? Die Entscheidung ist ja dann noch ein Ticken einfacher vielleicht. Ja, ist auf jeden stimmt. Fall hängen geblieben bei mir der Begriff Sportpartner, damit man das Ganze nicht so emotional macht, finde ich herrlich. Aber ja, macht natürlich total Sinn. Wie seht ihr denn sozusagen den Blick auf euren Sport generell? Es gab ja, glaube ich, letztes Jahr eine relativ große Diskussion um den modernen Fünfkampf und den Reitsport. Wie kriegt ihr das sozusagen mit? Ihr seid ja auch eine jüngere Generation, auch ich sag jetzt mal wahrscheinlich ein bisschen nicht offener, aber wesentlich weitläufiger gebildet in dem ganzen Kontext. Das heißt, es ist ja wahrscheinlich schon mehrere Perspektiven drauf, wenn ihr aus so einer Reitsportfamilie kommt. Genau, habt ihr da eine besondere, ich sage jetzt mal, Meinung dazu oder wie seht ihr das?
Also bei der Sache mit dem modernen Fünfkampf zum Beispiel ist es jetzt ja, muss man auch beachten, dass es ja eine ganz andere Organisation ist als bei uns. Also es ist ein ganz anderer Dachverband. Bei uns ist das ja die Deutsche Reiterliche Vereinigung. Und die hat so mit dem modernen Fünfkampf nicht wirklich was zu tun. Deswegen steckte man selber da auch gar nicht irgendwie in einem, also hat man den Prozess jetzt gar nicht so extrem mitbekommen, glaube ich, und hätte da jetzt auch nicht viel machen können, glaube ich. Aber das ist dann auch berechtigt, weil wenn wir mit unseren Pferden zu einem Championat fahren, fährt man ja als Pferd-Reiterpaar hin und geht an den Start. Und man ist höchstwahrscheinlich schon seit vielen Jahren eben zusammen unterwegs und hat sich da zusammen hochgearbeitet. Und beim Fünfkampf war es eben so, dass du per Losverfahren Pferd zugeteilt bekommst, man sich überhaupt nicht kennt und dann meistens ja Reiter und Pferde ein bisschen oder schnell überfordert waren, weil das in der Kulisse ist das auch total verständlich. Deswegen ist der Hintergedanke oder so der Grundgedanke, würde ich sagen, so ein bisschen anders. Und ich glaube, generell kamen eben viele Diskussionen hoch. Also das hat bei uns auch viel angeregt. was, glaube ich, auch gut war, weil man eben viele Dinge dann nochmal hinterfragt hat und bei sich einfach nochmal selber mehr hingeguckt hat, was man noch verbessern kann. Einmal im großen Ganzen, im Sport, aber ja, letztendlich bei sich selber eben auch, dass man bei sich selber immer hinguckt, sich immer hinterfragt und nochmal. Deswegen haben wir die Ausbildung letztendlich auch gemacht, um noch mehr über das Pferd zu lernen, noch mehr über den Sport zu lernen und dann eben dieses, ja, die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen, nochmal mehr verinnerlicht. Und darum geht's dann, würde ich sagen.
Also ich glaube, dass die Kritik am Reitsport in dem Hintergrund teilweise berechtigt ist, weil die Bilder, die wir auch sehen, wie beim Beispiel Fünfkampf, wie aber auch Beispiele aus bestimmten Sparten, bestimmten Branchen, die eben aber mit dem Pferd im Zusammenhang stehen, die sind nicht schön und die würden wir auch so niemals unterstützen und sehen wir genauso kritisch wie alle anderen, die diese Bilder auch zugespielt worden sind. So dementsprechend ist es, finde ich, da aber trotzdem wichtig, die Grundlage vergleichbar zu halten. Und die Grundlage ist teilweise, wenn Leute sich nicht mit dem Thema komplett auseinandersetzen, gar nicht gegeben. Also dementsprechend ist es, glaube ich, wichtig zu betonen, dass wir und wie wir unseren Reitsport ausüben oder wie wir auch mit dem Partnerpferd umgehen, dass das auf den Kriterien beruht, dass wir uns immer vor Augen halten, dass das Wohl und die Gesundheit des Pferdes immer an erster Stelle steht, immer Prio 1. Und deswegen, glaube ich, können wir auch mit Reimgesissen sagen, dass wir deswegen den Reitsport an sich nicht als kritisch betrachten, weil wir Aufbauprüfungen haben. Also wenn wir jetzt den Turniersport sehen, wir haben den Anspruch an uns selber, die jungen Pferde nicht zu überfordern. Wir haben den Anspruch an uns selber, nur mit gut ausgebildeten Pferden oder mit uns selbst gut ausgebildet in einen schweren Wettkampf zu starten, weil eben auch das Thema Sicherheit dann natürlich reinspielt. Aber das ist auf jeden Fall zu sagen, dass das unterschiedliche Sachen sind und ein unterschiedliches Fundament. Aber wie gesagt, die Kritik am Reitsport auf jeden Fall viel in Gang gesetzt hat, dass man sich wirklich selbstkritisch hinterfragt und dass das Thema immer die Relevanz auch behält und was auch total wichtig ist, weil wir arbeiten mit Tieren, die für sich nicht sprechen können. Und dementsprechend ist es wichtig, dass Leute aufmerksam bleiben, aber
deswegen macht ihr auch
ist
diese...
Das ist ein schöner Sport, trotzdem.
Genau, ja, voll. Es war nur sozusagen die für mich interessant zu hören, wie eure Perspektive darauf ist, weil es nur für den Kontext noch im modernen Fünfkampf ja so ist, dass einem Reiter das Pferd zugelost ist und dementsprechend gibt es keine Verbindung. So, wir hatten ja davor drüber geredet, wie lange ihr auch ja mit Pferden zusammenarbeitet oder mit den Sportpartnern dann am Ende die Beziehung aufbaut. Also das war nur sozusagen für mich als kompletter Laie, der natürlich keine Ahnung hat, so interessant, dass das überhaupt so sein kann oder dass es so war im modernen Fünfkampf. Hat mit Sicherheit auch seine Gründe gehabt, warum das sozusagen für, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, vielleicht eine Objektivität oder sowas einen größeren Sinn macht, aber sozusagen aus der Warte, dass man ja so eine Beziehung aufbaut mit einem Pferd, weil es ja eben so besonders ist und das offensichtlich im Endeffekt ja auch so ein großes Kriterium ist, fand ich es eher interessant zu sehen, wie das jetzt ist für jemanden wie eben euch, die dann jahrelang eine Beziehung aufbauen. Einfach die Vorstellung, auf einem fremden Pferd zu sitzen bei so einem Wettkampf, muss ja auch irgendwie einigermaßen seltsam sein. Aber es ist jetzt auch geklärt, es ist eine andere Sportart. Stattdessen, ich habe es jetzt leider vergessen, welche es war, ihr wisst es vielleicht noch, aber es war eigentlich ganz, ganz lustig, ganz interessant. Genau, ja.
Hürdenlauf. War das nicht?
Hürdenlauf, genau.
Echt? Wir müssen jetzt selber springen.
Genau, so ein 1500 Meter Hürdenlauf oder 3000 Meter Hürdenlauf oder sowas, ne? Ja, genau. Das war ganz, ganz interessant. Ja, mal cool. Dann mal so als Abschlussfrage, wo seid ihr in 10 Jahren, in 15 Jahren? Was macht ihr? Seid ihr, ich sage jetzt mal, auf dem Olympiaweg? Seid ihr auf dem Ausbildungsweg?
Ich hoffe, dass ich mit der gleichen Leidenschaft auf jeden Fall bei der Sache bin. Also ich glaube, natürlich ist es da, umso besser es läuft, auch irgendwie auf sportlicher Ebene, desto mehr Spaß hat man an der Sache. Aber ich und Kaya hatten jetzt gerade sportlich gesehen schon eine etwas schwierigere Zeit hinter uns, weil uns beiden, wie gesagt, das große Championat oder das große Championatsziel irgendwie gefehlt hat, weil wir eben momentan nicht das passende Pferd dafür haben. Aber trotzdem würde ich behaupten, dass wir unsere Prioritäten, also wenn es um die Ausbildung der jungen Pferde geht oder um die Ausbildung von der nächsten Generation an Reitern ja irgendwo auch, wenn man da so ein bisschen für sich seine Sparte findet, wo man drin trotzdem voll aufgeht, dann ist das, glaube ich, dann, dass das die Leidenschaft befeuert oder auch wieder entflammen lässt, wo man mit dann neuen sportlichen Zielen entgegenfiebert. Also das ist so ein bisschen, wo ich hoffe, dass ich da dranbleibe, für mich immer wieder neue Ziele und Wege zu finden, diese Leidenschaft erhalten zu können.
Ja, absolut. Und letztendlich ist es in jeder Sportart so, dass man mal Zeiten hat, wo es besser läuft, mal Zeiten hat, wo es ja eben mal nicht so läuft und man so eine kleine Durststrecke hat. Ich kann für mich sagen, dass mich die letzte Zeit irgendwie auch total, also diese Zwischenzeit, wo man jetzt eben kein Pferd für ein Championat hatte, auch irgendwo im Nachhinein total beflügelt hat, weil man eben sich nochmal mehr das Warum bewusst gemacht hat und letztendlich dann das Ziel ist, einfach die alltäglichen Aufgaben und Routinen mit den Pferden zu genießen und wie wir auch gerade sagten, man hat einfach eine totale Verantwortung gegenüber den Pferden und natürlich möchte man wieder sportlich weiterkommen und sich weiterentwickeln, aber ich finde genau das ist so das Schöne, dass man einfach jeden Tag die Möglichkeit hat, wachsen zu dürfen, sich weiterentwickeln zu dürfen und das mit den Pferden so teilen zu können und dann hoffentlich kommt auch wieder eine Zeit, wo man dann eben ja sportlich erfolgreich ist und dann, wer weiß, man übernimmt dann vielleicht den Hof hier mit oder vielleicht arbeitet man auch was anderes. Erstmal das Studium noch nebenher fertig kriegen.
Klar, klar. Ihr seid ja noch jung genug. Das sind extrem schöne Schlussworte und was natürlich für euch gut ist, dass es gibt ja diese Diskussion über Olympia im eigenen Land. Ich glaube, so rund um 2040 soll es dann vielleicht der Fall sein. Da seid ihr natürlich dann im besten Alter und habt genug Zeit, noch ein Pferd aufzubauen. Von daher allein dafür schon mal Daumen drücken. Und ansonsten sage ich herzlichen Dank. Es war wirklich sehr, sehr interessant. Wir hätten noch ewig weiterreden können. Machen wir, weil wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche beim Power Festival 18.09. in Düsseldorf. Es gibt immer noch Tickets. Könnt ihr euch kaufen. Link ist in den Shownotes. Und wir laufen da auch überall rum und sehen uns. Von daher, vielen Dank und bis bald.
Dankeschön, wir freuen uns.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Powwow Sports in Kooperation mit Maniac Studios.